mit der Rede von Entfremdung wird eine Subjektrelation problematisiert, die Menschen von den Möglichkeiten abschneidet, Autorinnen ihres eigenen individuellen und kollektiven Lebens zu sein. Entfremdung beschreibt eine Belastung in einem Verhältnis von einem Individuum zur Wahlweise, seiner Umwelt, seiner Kultur, zu anderen Individuen oder zu sich selbst in einer Weise, die eine gelingende Welt- und Selbstaneignung verunmöglicht. Es gibt gute Gründe dafür, den Gegenstand sozialer Arbeit mit Kategorien der Entfremdung zu beschreiben. Die Entfremdungskategorie ist in der Lage, eine Verknüpfung von subjektiven Erfahrungen und strukturellen Bedingungen herzustellen und rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie menschliche Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch Leiden und lebenspraktische Verwerfungen aus spezifischen sozialen Beziehungen und Strukturen, kulturellen Vorgaben und ökonomischen Verhältnissen emergieren. Akzentuiert wird dabei jenes Subjekt-Gesellschaftsverhältnis, das mehr oder weniger sämtliche sozialpädagogischen Theorieentwürfe, wenngleich in unterschiedlichen Semantiken, in den Mittelpunkt stellen, wenn sie die generelle Aufgabe der sozialen Arbeit als Vermittlungsleistung im widersprüchlichen Verhältnis von Individuum und Gesellschaft beschreiben. In den Worten von Michael Winkler geht es der Sozialpädagogik um die Sicherstellung oder Rekonstruktion von Subjektivität, wo diese durch Aspekte des nicht genetischen, geschichtlich-gesellschaftlichen Erbes bedroht oder beschädigt wird. Dieses Problem ist praktisch deckungsgleich mit dem, was Entfremdung beschreibt, nämlich ein radikalsoziales Phänomen, das in adverser Weise auf Zustände und Praktiken und damit verbunden auf die soziale und personale Subjektivität der Akteurinnen wirkt. Theoriearchitektonisch steht die Entfremdungsperspektive in einer perfektionistischen Tradition, das heißt einer Tradition, die ihren Fokus auf die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Potenziale richtet, die ein langfristiges Gelingen von Lebensführung gewährleisten sollen. Dabei stellen die Möglichkeiten des Flourishing von Menschen den zentralen Bewertungsmaßstab von akteursbezogenen Zuständen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch von gesellschaftlichen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen dar. Eine Reihe emanzipatorischer Theorien stehen in einer solchen Traditionslinie. Entsprechende Maßstäbe finden sich in Karl Marx' Bezug auf die Entfaltung komplexer menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten unter Bedingungen kreativer Freiheit in körperlicher und geistiger Produktion, aber auch bei Adornos vermeintlichem oder tatsächlichem Negativismus geht es zumindest um eine Kritik sozialer Verhältnisse, die eine Verwirklichung menschlicher Potenziale verhindert. Und auch dieser Bezug ist in der Tat perfektionistisch. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Möglichkeiten von Menschen, ihre Anlagen, man denkt an Vorstellungskraft, Rationalität, Kreativität, Selbstbewusstsein, Empathie etc., aber auch ihre Interessen, Bedürfnisse und Potenziale entfalten und realisieren können, auf intersubjektive, kulturelle, soziale, materielle, politische und institutionelle Bedingungen sowie Kontexte angewiesen ist, argumentieren perfektionistische Perspektiven, dass öffentliche Institutionen, ich zitiere Wall, should take an active role in creating and maintaining social conditions that best enable their subjects to lead valuable and worthwhile lives. Dass die Kinder- und Jugendhilfe eine Institution in dieser Traditionslinie ist, dürfte wenig zweifelhaft sein. Ihr im SGB VIII formulierter Auftrag, nämlich die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, ist ein fast idealtypisches Beispiel einer perfektionistischen Zielformulierung. Man kann bestenfalls darüber streiten, wie stark es eine liberal-perfektionistische Zielformulierung oder tatsächlich eine überkommene perfektionistische Zielformulierung ist. Vor allem aber scheint es konstitutiv für die Sozialpädagogik zu sein. Selbst dann, wenn sie sich auf die Bearbeitung und Gestaltung von Strukturen richtet, darüber hinaus noch die Möglichkeit, eine Veränderung von Akteurinnen in den Blick zu nehmen, zu der es, so hat es Winkler formuliert, eines Anstoßes bedarf. Sozialpädagogik nimmt, ich zitiere nochmal Winkler, den anderen in seinem praktischen Verhältnis zur Welt wahr und versucht ihn anzustoßen zur Veränderung gegenüber dieser. Sie will ihm die Strukturveränderung zeigen und ihn befähigen, mit dieser umzugehen, ihm etwas beibringen, mit dem mögliches Handeln subjektiv erfahrbar wird. In dieser Hinsicht gehört eine zumal sozialpädagogische Kinder- und Jugendhilfe zu den notorisch umstrittenen perfektionistischen Institutionen. Solche Institutionen sind umstritten, weil sie im Verdacht stehen, die liberale Kernforderung zu verletzen, dass Gesellschaftsmitglieder keiner politischen Doktrin über die moralische Qualität ihres Lebens unterwerfen werden sollen, sondern selbst wählen können, welche Form des Lebens für sie gut und erstrebenswert ist. Perfektionistische Perspektiven tendieren demgegenüber dazu, weltanschaulich nicht neutral zu sein und zu substanziellen Formulierungen wertvoller Lebensformen zu neigen. Grundsätzlich wird gegen den Perfektionismus eingewandt, auf der nicht begründbaren Behauptung aufzubauen, genau und objektiv zu wissen, was das gute Leben sei, und staatlichen Autoritäten die Aufgabe zuzuschreiben, Bürgerinnen zu besseren Menschen zu machen. Dabei ist es offensichtlich, dass Versuche, die darauf zielen, Menschen in normativ vorgegebene als objektiv wertvoll verstandene Lebensformen einzuführen, notorisch Freiheits- und Autonomieansprüche untergraben. Eine Vielzahl von Vertreterinnen neuerer, sich vor allem als egalitär und emanzipatorisch verstehenden Varianten des Perfektionismus teilen diese Einwände vehement, weisen aber auf eine beträchtliche Fallhöhe zwischen dem hin, was an perfektionistischen Ansätzen kritisiert wird, und dem, was zeitgenössische perfektionistische Autorinnen behaupten. Diese verzichten zum Beispiel explizit auf selektive Festlegungen substanzieller Praktiken und Zustände. Entscheidend ist, wie man es auch dreht und wendet, die Formulierung dessen, was ein gutes bzw. gelingendes, wegen mir auch gelingenderes Leben bzw. Human Flourishing sein soll. Gesellschaftliche Konstitutionen, die ein gutes Leben ermöglichen, sind für die eben skizzierten Vertreterinnen des Perfektionismus gerade keine, in denen die Menschen in uniforme Zustände bzw. in ein Endorsement of a single way of life, so Eureka, gezwängt werden. Ganz im Gegenteil sind es solche, die es erlauben, dass man, wie es Adorno formuliert hat, ohne Angst verschieden sein kann. Autonomie und Selbstbestimmung sowie die Erfahrung von Respekt vor dem eigenen Lebensentwurf bzw. die generelle Achtung menschlicher Würde gelten diesen Autorinnen als zentrale Bestandteile eines guten Lebens, das unweigerlich durch die Tatsache von Pluralität gekennzeichnet ist. Ihr entscheidender Punkt ist, dass eine solche Form von Autonomie, Selbstbestimmung und überhaupt von Subjektivität, falls man davon irgendwas hält, nicht als naturale Eigenschaften atomistischer Einzelindividuen zu verstehen sind, sondern als Möglichkeiten, deren Realisierung auf konkrete soziale, kulturelle und institutionelle Bedingungen und insbesondere auf ökonomische Ermächtigungen und politische Gleichheit und Selbstbestimmungsmöglichkeiten angewiesen sind. Autonomie und Selbstbestimmung haben insofern selbst perfektionistische Implikationen oder sie bleiben hohlphrasig. Mit der Rede von Entfremdung wird nun aus einer perfektionistischen Perspektive eine Situation beschrieben, in der Akteurinnen heteronomen sozialen Bedingungen unterworfen sind, die sie von solchen Selbstentfaltungsmöglichkeiten abschneiden. Ein Perfektionismus, der Individuen in heteronome Praktiken und Zustände bzw. dazu zwingt, ein vorbestimmtes Leben zu führen oder eine vorbestimmte soziale Rolle auszuführen, gilt genau aus dieser Perspektive schon alleine deshalb als nicht akzeptabel, weil er genau das erzeugt, was als zentrales Problem perfektionistischer Kritik akzentuiert wird, nämlich Entfremdung im Sinne der Abschneidung der Subjekte von Entfaltungsmöglichkeiten. Obwohl sich nun ein expliziter Bezug auf den Perfektionismus im Diskurs der sozialen Arbeit kaum findet, Ulrich Steckmann bildet hier eine Ausnahme, und der Diskurs moderner Pädagogik sichtbar um einen Bruch einer überkommenen perfektionistischen Tradition bemüht ist, spricht vieles dafür, dass soziale Arbeit als perfektionistische Institution und die Sozialpädagogik als perfektionistische Praxis zu verstehen ist. Perfektionistische Institutionen haben aus einer Autonomie-, Herrschafts- und demokratietheoretischen Perspektive und vor allem aus der Warte der Ideologiekritik stets eine besonders hohe Rechenschafts- und Begründungspflicht. Die Begründungsformel lautet im Übrigen dezidiert nicht "What works?" Und wenn die soziale Arbeit in der sogenannten Corona-Krise bemüht war, quasi regierungsoffiziell das Label systemrelevant zu erhalten, kann man das zwar gegebenenfalls professionspolitisch nachvollziehen. Mit Blick auf ihren Gegenstand wird aber deutlich, dass die soziale Arbeit eine notorisch gefährliche, perfektionistische Institution bleibt, insbesondere wenn sie systemrelevant werden will. Vor allem für perfektionistische Praktiken, die Beförderung von Entwicklungsmöglichkeiten nicht auf substanziell bestimmte und auf Dritte dekretierte Zustände und Handlungsweisen, sondern auf die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Lebensführung richten, sprich auf das für Wohlergehen unverzichtbare Bedürfnis, Autorin des eigenen Lebens zu sein, ist Entfremdung die entscheidende Problem- und Problematisierungsformel. Das, was als Corona-Krise nun diskutiert wird, trägt sehr deutliche Merkmale von dem, was gegenwärtig, aber auch historisch als Entfremdung beschrieben und analysiert worden ist. Erste Studien dokumentieren Einschnitte im subjektiven Wohlergehen junger, aber auch nicht mehr junger Menschen. Dass die Aneignung und Realisierung von Praktiken und Projekten sowie von Beziehungen, die junge Menschen wertschätzen, erschwert werden, scheint unter Corona-Bedingungen evident. Aspekte von Entfremdung, die zum Beispiel in den klassischen Arbeiten von Melvin Seaman als Erfahrung von Powerlessness, Meaninglessness, Normlessness, Isolation und Self-Estrangement beschrieben werden, sind in der Corona-Krise durchaus ein Thema und auch das Gefühl, in wichtigen Bereichen des eigenen Lebens nicht mehr selbst Autorin zu sein, scheint verbreitet. Darüber hinaus hat die Corona-Situation zwar nicht mit Blick auf Machtasymmetrien und relative Deprivation, aber zumindest hinsichtlich der einschränkenden Möglichkeiten an Teilhabe einige prima facie Parallelen zur Armutssituation und zur entfremdenden Armutssituation. Vielleicht dazu nur ein ganz knapper Exkurs. Umfragen zufolge hat ein Drittel von einigermaßen repräsentativ Befragten in Deutschland signifikant Gewicht zugenommen. Deutlich angestiegen ist der Konsum von Süßigkeiten und die Nachfrage nach Streamingdiensten sowie Computerspielen und Konsolen. Es ist bemerkenswert, wie sich bei entsprechenden Einschränkungen offensichtlich nach kürzester Zeit Merkmalsmuster finden, die in der Deutung kulturalistischer Unterschichtstheoretikerinnen eine kulturelle und moralisch degenerierte Underclass von einer Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Wenigstens darüber klärt die Corona-Krise doch auf. Diese Form von Ungleichheitstheorie war und bleibt offensichtlicher Bullshit. Nun, selbst wenn es Parallelen zu Entfremdungssituationen gibt, handelt es sich bei Corona um einen Virus und die soziale Corona-Krise und das, was darin beschrieben wird, ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass man kollektiv mehr oder weniger überzeugend und mehr oder weniger ambitioniert irgendwie versucht, diese Situation zu bewältigen. Ich möchte das weder kritisieren noch rechtfertigen, ich stelle das nur in dieser Weise fest. Man geht nicht umsonst, auch sprachlich, von einer Corona-Krise aus und nicht von einer entsprechenden persistenten Lebenssituation, die den wesentlichen Denk- und Möglichkeitshorizont im individuellen und kollektiven Leben beschreibt. Dieser Horizont, aus dem man nicht rauskommt, das ist das Entfremdungsproblem. Bei Corona geht man von Einschränkungen im normalen Leben aus. Von Einschränkungen im normalen Leben. Man denkt nicht, dass die Corona-Situation das normale Leben ist. Es ist nicht vorgesehen, dass dies dauerhaft das normale Leben sein wird. Und die meisten rigiden Maßnahmen sind inzwischen wieder erheblich gelockert, was sich in der Tat schnell ändern kann. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Corona-Situation und der Situation von Entfremdung ist, dass Corona uns mehr oder weniger belastet und gegebenenfalls auch mehr oder weniger langfristige Folgen für die betroffenen Akteure, und zwar in sozial durchaus selektiver Weise, haben kann. dass unsere Subjektivität und unsere Lebensprojekte als solche deformiert werden, sehe ich allerdings bislang nicht. Gewisse Realisierungschancen werden punktuell und situativ enttäuscht. Aber das ist etwas anderes. Es scheint, als könne man bislang davon ausgehen, dass die Corona-Krise bestehende Muster von klassenförmiger Ungleichheit und identitätsbezogener Benachteiligung verstärkt. Dass Lifestyle-Soziologinnen teils im Wochen-, teils im Tagestakt Diagnosen darüber loswerden und loswerden müssen, was für ein radikaler Bruch und welche völlig veränderte Gesellschaftsbedingungen uns jetzt alle erwarten, ist ebenso vorhersehbar wie das recht peinliche, mit Verlaub, Gelaber von tatsächlichen oder vermeintlichen Jugendtheoretikerinnen zu einer Generation Corona, die politisches Bewusstsein gegen Sicherheit tauscht, inklusive eines neuen Generationenkonflikts zwischen braven, abstandhaltenden Jungen und ihren widerspenstigen, spaßsüchtigen Eltern. Zumindest diesbezüglich ist doch alles beim Gleichen geblieben, was die Gesellschaftsdeutungsindustrie so alles an neuen Mustern produziert. Für die soziale Arbeit sei empfohlen, bei ihrem Gegenstand zu bleiben, der Bearbeitung von Entfremdungssituationen und dem Versuch, Formen von Unterstützung zu finden, die Subjektivität und Handlungsfähigkeit in Situationen ermöglicht, in denen sie ansonsten verhindert werden und in denen Subjekte von ihren Möglichkeiten abgeschnitten bleiben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.